Kaffee und Fluchen, ein Podcast von Studopolis.
Eine Bande von Idioten! Da kommt jemand angeschissen und provoziert mich einfach, weil er in irgendeinem Laden engagiert ist, bei mir ein Interview zu machen.
Hallo Leute, wir begrüßen euch zu einer neuen Folge Kaffee und Fluchen und freuen uns heute sehr, den Weltbestseller-Autor und emeritierten Juraprofessor Bernhard Schlink bei uns begrüßen zu dürfen. Wir freuen uns sehr, dass Sie hier sind. Hallo.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf das Gespräch mit Ihnen beiden.
Wir haben im Vorfeld gefragt, worüber wir mit Ihnen reden wollen, und es kam sehr schnell die Antwort, Sie würden gerne über ein Gesellschaftsjahr sprechen. Sie haben selber dazu schon Texte veröffentlicht und auch eine Studie mit der Hertie-Stiftung, eine Machbarkeitsstudie herausgegeben. Warum liegt Ihnen ausgerechnet dieses Thema so sehr am Herzen?
Weil ich den Eindruck habe, dass unsere Gesellschaft zu zerfallen droht. Die Schere zwischen Arm und Reich geht immer weiter auseinander. Die verschiedenen Milieus bewegen sich immer weiter auseinander. Die gemeinsame Informationsgrundlage, von der unsere Gesellschaft früher ein Stück weit gelebt hat, alle sahen Nachrichten entweder bei der ARD oder beim ZDF oder lasen dieselbe örtliche Zeitung, die ist weg. Menschen informieren sich ganz unterschiedlich. Und nur in ihrem Bubble. Und das Verständnis für andere Lebensweisen und Lebenswelten in unserer Gesellschaft verschwindet. Und die Idee eines Gesellschaftsjahrs hat hier, aber auch in anderen Ländern, es wird ja auch in anderen Ländern diskutiert, damit zu tun, dass man dadurch hofft, die Menschen wieder zueinander zu bringen, zu einer Begegnung mit Menschen, auch zu einem Einsatz für Menschen, mit denen sie sonst nichts zu tun haben und denen sie sonst nicht begegnen würden.
Sie haben gerade das Wort Bubble genannt, was ja ein sehr amerikanisches Wort ist. Sie pendeln zwischen New York und Deutschland.
Ja.
Wie ist es in New York bzw. in Amerika? Nehmen Sie da auch eine gesellschaftliche Spaltung wahr? Ist die stärker als in Deutschland? Und befürchten Sie vielleicht, dass in Deutschland amerikanische Verhältnisse drohen?
Die Spaltung ist stärker als in Deutschland, deutlich stärker als in Deutschland. Und wir sehen das am gegenwärtigen Wahlkampf. Wir sehen es am Gegensatz zwischen Republikanern und Demokraten, der ja eine Intensität angenommen hat, die er früher nicht hatte. Früher konnte man sich im Parlament über die Parteigrenzen hinweg immer wieder verständigen und zusammenfinden. Und so war es auch in der Gesellschaft. Und das ist nicht mehr so. Das hängt damit zu tun, dass, ich sprach von der Schere zwischen Arm und Reich in Deutschland, die dort noch sehr viel dramatischer auseinandergeht. Lebensperspektiven werden für viele sehr viel schlechter oder sind schon sehr viel schlechter geworden. Wir haben in Deutschland und Europa doch eine Tradition des Sozialstaats, die wir dort nicht haben, die bei uns die Spaltung noch aufhält oder jedenfalls nicht so dramatisch werden lässt. Aber dort ist das, also wenn Sie sich angucken, was es an Homelessness gibt, San Francisco ist eine Stadt, die ich ganz gut kenne, seit den 70er Jahren. Die Innenstadt ist eine Katastrophe geworden, weil es so viele Menschen gibt, die keine Wohnung mehr haben und auf der Straße leben und erst mal auf der Straße dann mit Drogen oder mit Tabletten leben und einfach aus der Gesellschaft rausgefallen sind. Das gibt es bei uns auch, aber nicht entfernt in dem Maß.
Und Sie haben jetzt gerade diese gesellschaftliche Spaltung in Deutschland eben dann angesprochen. Und wir haben ja unsere Dachorganisation Studopolis mit dem gleichen Ziel gegründet vor einigen Jahren, nämlich der gesellschaftlichen Spaltung vorzubeugen. Und viele erwidern uns dann, es ist doch in den wesentlichen Fragen unserer Gesellschaft gar keine gesellschaftliche Spaltung. Also an den großen Krisen sehen wir doch, dass sich eine breite demokratische Mitte, trotz zunehmender Extreme, sich die breite demokratische Mitte doch immer hinter einem geeinten Kurs in der Covid-Krise, in der Ukraine-Unterstützung oder auch beim Klima Wandel ist man sich ja einig, dass man diese Probleme gemeinsam angehen muss. In den Wegen dahin sind sich dann die Parteien unterschiedlicher Meinung. Aber glauben Sie nicht, dass es eigentlich so einen breiten gesellschaftlichen Konsens gibt und diese gesellschaftliche Spaltung gar nicht so stark ist?
Dass man sich über eine abstrakt bleibende politische Agenda einig bleibt, sagt ja noch wenig darüber, wie es in der Gesellschaft wirklich aussieht. Also, dass man gegen den Klimawandel ist und für eine Bewahrung des Klimas, das sagt ja noch gar nichts. Das sagt nichts darüber, was konkret gemacht werden soll, zu welchen Opfern man konkret bereit ist, in dem Moment, in dem irgendwo Windmühlen aufgestellt werden sollen, ist sofort der Konflikt da. Also es geht eine Einigung über eine abstrakt bleibende politische Agenda. Bei der Ukraine ist sogar die Einigung, wie wir sehen, gar nicht mehr so da. Also wir haben die Rechte, die den Einsatz in der Ukraine ablehnt. Wir haben auf der Linken starke Kräfte, die die Einigung ablehnen. Und das sind ja nicht nur Randphänomene, sondern das geht weit in die SPD hinein. Bis zum Fraktionsvorsitzenden. Auch da haben wir natürlich eine Einigung über eine abstrakte Agenda. Die Ukraine soll nicht im Stich gelassen werden. Aber was das konkret heißt, da geht ja der Streit sofort los.
Also wenn Sie sagen, politische Einigung sagt noch nichts über den Zusammenhalt in der Gesellschaft aus.
Also politische Einigung über ein abstrakt bleibendes Ziel sagt über den gesellschaftlichen Zustand wenig aus.
Was sagt über den gesellschaftlichen Zustand, über den gesellschaftlichen Zusammenhang etwas aus? Welche Werte beispielsweise?
Nun, wir haben reich und arm, wie ist das Verhältnis? Wir haben die Situation der Bildung. Wir haben immer mehr die aus unserem schulischen System rausfallen. Die Zahl der Analphabeten in Deutschland wird größer. Nicht nur wegen der Migranten mit ihren Schwierigkeiten in die deutsche Sprache hineinzufinden, sondern auch unter denen, die einen deutschen Hintergrund haben. Bildung ist immer noch ein Privileg. Wer auf die Universität geht, das ist immer noch der, der einen bürgerlichen, eher akademischen Hintergrund hat. Wir haben Arbeitsmarktprobleme, in denen sich zeigt, dass die Bereitschaft, engagiert in den Arbeitsmarkt einzutreten, sehr unterschiedlich ausgebildet ist. Das war früher eine gesellschaftsweite Arbeitskultur. Also wir haben eine Fülle von einfach sozialen und ökonomischen Befunden, an denen sich das zeigt.
Und welche Werte, glauben Sie dann, könnten unsere Gesellschaft abstrakt zusammenhalten? Also welche Werte sollten wir reaktivieren? Also früher war es die Religion und heute könnten es Freiheit, Demokratie, Rechtsstaat sein. Welche Werte, glauben Sie, binden unsere deutsche Gesellschaft oder sollten sie mehr binden?
Ich denke nicht, dass Werte die Gesellschaft zusammenhalten, sondern was die Gesellschaft zusammenhält, ist eine Alltagskultur, in der man sich einander verbunden fühlt, aufeinander verlässt und verlassen kann, in der man sich sprachlich verständigt, in der alle das Gefühl haben, wir können eigentlich so vorankommen, wie wir gerne vorankommen wollen. Also ich denke, was die Gesellschaft zusammenhält, ist diese Art von Alltagskultur und nicht ein Bekenntnis zu Freiheit, Rechtsstaat und Demokratie. Entweder Freiheit und Rechtsstaat und Demokratie erfahren wir in der Alltagswelt, in der wir sehen, ah ja, wir gehen alle gerne zur Wahl, der Nachbar und ich, und wir können uns darüber austauschen. Und wenn das nicht der Fall ist, dann nützt ein Bekenntnis zur Demokratie wenig.
Wie wichtig ist Patriotismus in der Wertekonstellation?
Das ist auch wieder so. Also ein Bekenntnis zu Patriotismus führt, denke ich, nicht sehr weit. Die Frage ist, erleben wir unser Land als eines, in dem wir gerne sind, für das wir uns verantwortlich fühlen, für das wir notfalls sogar in einem bewaffneten Konflikt zu kämpfen bereit sind? Also erleben wir das? Haben wir diese Bereitschaft? Darum geht's. Und nicht um ein Bekenntnis zum Land oder zum Grundgesetz.
Sie selbst sind ja in der Nachkriegszeit groß geworden. War es dann, wenn Sie sagen, es sind nicht die Werte, die eine Gesellschaft zusammenhalten, dann erübrigt sich ja die Frage, ob...
Also es ist nicht das Bekenntnis zu Werten, was eine Gesellschaft zusammenhält. Werte werden entweder gelebt in einer ganz alltäglichen, selbstverständlichen Weise, kann man sich auch manchmal dazu bekennen. Aber das Bekenntnis ist nicht das Entscheidende.
Und was hat dann in Ihrer Jugend, in dieser Nachkriegszeit, die Gesellschaft damals zusammengehalten? War es sozusagen dieser Neuaufbruch, dass man jetzt einander solidarisch beisteht, während man das Land aufbaut? Oder wie haben Sie das damals erlebt, was es damals gab und was Sie heute vermissen?
Also damals war die Aufgabe, nach dem Krieg das Land wieder voranzubringen, eine allgemein akzeptierte, der man in den verschiedensten Weisen genügen konnte. Das war sicher was, was zusammengehalten hat. Dann hat zusammengehalten im Kalten Krieg die Bedrohung durch den Osten. Man musste zusammenhalten, weil man Angst hatte, oh Gott, der Russe könnte kommen, dem müssen wir begegnen. Und dann hat sicher auch zusammengehalten der allgemeine Wunsch, wir wollen Teil von Europa sein. Das sind die drei Sachen, die ich noch ganz deutlich in Erinnerung habe.
Könnte dann diese Angst vor dem Russen, die ist ja reaktiviert in vielen Köpfen und Gefühlszuständen. Glauben Sie, dass das etwas ist, was unsere Gesellschaft seit dem Angriffskrieg auf die Ukraine zusammengeschweißt hat oder näher zusammengebracht hat? Weil viele Menschen empfinden ja wieder diese Angst vor einem, zumindest einem Angriff auf die NATO.
Also es hat gewiss das Bewusstsein dafür geschärft, dass wir uns damit auseinandersetzen müssen. Aber wir sprachen schon über die Ukraine, die Auseinandersetzung damit geschieht doch auf sehr verschiedene Weise.
Wenn wir bei einer Bedrohung aus dem Osten sind, drängt sich einmal die neu diskutierte Wehrpflicht auf. Diese wurde ja in Ihrer Jugend eingeführt, später dann wieder ausgesetzt. Sie haben vor allem durch Ihr umfassendes wissenschaftliches und literarisches Werk unserem Land natürlich gedient, aber haben Sie auch im klassischen Sinne gedient?
Nein, ich war einer der Jahrgänge, der so üppig besetzt war, dass ich wegen meiner schlechten Augen ausgemustert und unmittelbar in die Ersatzreserve 2 übernommen wurde.
Waren Sie traurig oder glücklich darüber?
Ich wäre ohne jedes Klagen zur Bundeswehr gegangen, wenn man mich genommen hätte. Ich fand, das ja, gehört sich.
Der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat sich jetzt in letzter Zeit nicht für die Wehrpflicht, eine Wiedereinführung der Wehrpflicht eingesetzt, aber er hat zumindest mal in die Diskussion eingebracht, dass man jetzt wieder ein verpflichtendes Gesellschaftsjahr oder Dienstjahr einführen sollte. Können Sie dieser Idee, die ja immer polarisiert, etwas abgewinnen?
Ich kann die Idee viel abgewinnen. Ich habe mich ja auch für sie ausgesprochen, damals in dem Aufsatz in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Circa 70% aller Bürger und Bürgerinnen sind dafür. Nicht nur Steinmeier, die CDU hat sich jetzt dafür ausgesprochen. Die anderen Parteien sind zurückhaltend, aber mein Eindruck ist, die Zustimmung dazu wächst. Die große Hürde, selbst wenn die Zustimmung noch größer wäre, ist natürlich das Grundgesetz. Also das lässt sich unter dem Grundgesetz, so wie wir es haben, nicht realisieren. Man müsste es ändern. Und die Mehrheit zu finden, die Zweidrittelmehrheit, das scheint mir noch auf eine ganze Weile hin wenig aussichtsreich.
Schlagen Sie deshalb, also wegen der Unvereinbarkeit einer allgemeinen Dienstpflicht mit dem Grundgesetz, schlagen Sie deshalb einen Freiwilligendienst vor, beziehungsweise also vielmehr den Ausbau der vorhandenen Freiwilligendienste?
Auch das tue ich aus mehreren Gründen. Einmal, weil ein Pflichtjahr auf absehbare Zeit mir nicht erreichbar scheint. Und zum anderen, weil ein Pflichtjahr doch für viele eine Hürde ist, die man, denke ich, deutlich herabsenken kann, wenn man die Freiwilligendienste so ausbaut, dass alle, die die Bereitschaft für einen Dienst haben, tatsächlich erreicht und eingesetzt werden. Wenn das mal der Fall ist, scheint mir die Schwelle zum Pflichtdienst nur noch gering zu sein. auch wenn es einen Pflichtdienst gibt, die, die partout nicht wollen, werden sich irgendwie entziehen können. Und wenn man die Freiwilligendienste gut ausbaut, dann bleiben vielleicht auch nur die übrig, die partout nicht wollen. Also ich denke, ein gut ausgebauter Freiwilligendienst könnte die Diskussion um das Pflichtjahr einfach in der gegenwärtigen Situation erstmal erledigen.
Bevor wir auf die Einzelheiten zu Ihrem Vorschlag zu dem Ausbau der Freiwilligendienste kommen, würde mich doch noch mal interessieren, diese Grundgesetzänderung. Inwiefern glauben Sie, dass es nicht mit dem Grundgesetz oder dem freiheitlichen Geist des Grundgesetzes vereinbar ist? Wie ließe sich dann eine Grundgesetzänderung rechtfertigen? Mit welchen sachlichen Argumenten?
Also ich denke, es ist lediglich mit dem Text des Grundgesetzes nicht vereinbar. Mit dem freiheitlichen Geist des Grundgesetzes ist es durchaus vereinbar. Was ist denn Freiheit? Freiheit ist ja nicht einfach Beliebigkeit, dass ich heute machen kann, was ich will und morgen machen kann, was ich will und das eine ist dieses und das andere ist jenes. Freiheit ist das Leben unter dem Gesetz, das ich mir selber gebe. Und für ein Gemeinwesen ist das ebenso. Ein Gemeinwesen ist frei, wenn es nur unter den Gesetzen lebt, die es sich selber gibt. Und natürlich haben wir in unserem Gemeinwesen, auch in unserem Grundgesetz, in unseren Gesetzen Pflichten. Pflichten sind nichts, was der Freiheit zuwiderlaufen würde. Wir haben die Pflicht, Steuern zu zahlen. Wir haben die Pflicht, die Kinder in die Schule zu schicken oder als Kind in die Schule zu gehen. Wir haben als Eltern die Pflicht, für die Kinder zu sorgen. Also wir haben eine Fülle von Pflichten schon im Grundgesetz und erst recht in den Gesetzen. Und die sind kein Widerspruch zur Freiheit, sondern die sind in Freiheit vom Gemeinwesen geschaffen worden. Nein, also ein Widerspruch eines Pflichtjahres zum freiheitlichen Geist des Grundgesetzes sehe ich nicht.
Aber konsequenterweise wäre ja die Pflicht, Freiheit im Rahmen eines Gemeinwesens, aber ja nicht mehr meine eigene Freiheit, weil sie mir von einem anderen aufoktroyiert wurde, ist ja nicht mehr meine eigene Entscheidung. Liegt darin nicht auch die große Hürde des Pflichtjahres, dass ich dazu gezwungen werde, das zu tun?
Also das Pflichtjahr würde eine Fülle von Tätigkeitsalternativen bieten. Und von denen, die der Zivildienst früher geboten hat, bis zum Wehrdienst. Und inzwischen denkt man ja auch an viel mehr Bereiche im ökologischen, Tätigkeiten im ökologischen Bereich, im kulturellen Bereich, im Bildungsbereich. Man hätte die Pflicht, sich irgendwo zu engagieren, wo man denkt, das passt zu meinen Fähigkeiten und Neigungen und vielleicht auch zu meinen beruflichen und Lebensperspektiven. Und das ist eine Pflicht. Und wie jede Pflicht würde es, wenn ihr nicht gehorcht würde, Sanktionen geben. Aber würden Sie von Steuerzwang reden? Von Schulzwang reden, Elternzwang reden. Wir sagen, das sind Pflichten.
Ich glaube, der springende Punkt ist, dass es Pflichten sind, auf die wir uns schon geeinigt haben und die eine bestimmte Zeit eben schon bestehen, sodass man sich darüber keine Gedanken mehr macht. Also ich in der Schulzeit, es war ja klar, ich gehe in die Schule. Wir gehen erst in Urlaub, wenn Schulferien sind. Davor geht nicht, weil wir müssen in der Schule sein. Und ich glaube, dass der Schwierige gerade an der Einführung einer neuen Pflicht ist, dass sie am Anfang eben noch wie eine Pflicht wirkt und später erst zu einem Selbstverständnis wird. Dass man jetzt die Hürde im Kopf noch hat, darüber nachzudenken.
Gewiss, aber sehen Sie, das hängt auch von, ich will jetzt nicht sagen, gerade Tagesverfassungen ab. Aber vor der Covid-Pandemie haben 60% aller 18- bis 24-Jährigen der Idee eines Pflichtjahres zugestimmt. Nach Covid ist es auf 20 gesunken.
Woran denken Sie, liegt das?
Ja, weil die Covid-Zeit als eine Zeit erlebt wurde, in der es keine Freiheit gab, keine Entfaltung gab. Man konnte überhaupt nicht vorankommen. Man konnte nichts mit anderen machen. Man konnte nichts nach seinen Fähigkeiten und seinen Neigungen leben. Und da ist jede Beschränkung jetzt zunächst mal was ganz Furchtbares. Das verstehe ich auch. Aber das ist die Situation jetzt und die Situation ändert sich wieder. Also es ist nicht so, dass die Idee eines Pflichtjahres bei dem jungen Menschen, weil er jung ist, auf Widerstand stoßen würde, sondern das war vor Covid nicht der Fall Und ich denke, das kann sich auch wieder ändern und wird sich auch wieder ändern.
Wenn Sie sagen, die Zahl hat sich so drastisch reduziert und wir hatten vor Covid 60%, warum waren denn dann nicht 60% Teil dieses Gesellschaftsjahres? Die Angebote gab es ja zum Teil und also warum glauben Sie, es liegt nur am Angebot oder nicht doch auch an der Jugend, die dann nicht den Schritt wagt in letzter Konsequenz?
An alle möglichen. Ich denke, alle Jugendlichen oder fast alle würden, wenn sie gefragt werden, ja oder nein, die Schulpflicht bejahen. Und trotzdem heißt das nicht, dass sie am nächsten Morgen gerne um 7 Uhr aufstehen, um 8 in der Schule zu sitzen. Also die Bejahung einer Pflicht heißt noch nicht, dass man sich darum reißt, ihr, solange es sie noch gar nicht als Pflicht gibt, auch zu genügen. Also da sehe ich keinen wirklichen Widerspruch. Und dazu kommt, freiwillige Dienste sind nicht hinreichend ausgebaut. Es gibt sehr viel mehr Jugendliche, die gerne einen freiwilligen Dienst leisten würden, als Plätze dafür vorhanden sind. Und das in einer Situation, in der die Information über freiwilligen Dienste noch ganz unzureichend bei Jugendlichen ist. Also im Moment ist es ja eine Bringschuld für den Jugendlichen, der einen Freiwilligendienst machen will. Er muss sich darum kümmern, was gibt es, und muss sich dann darum kümmern, anmelden, bewerben. Und Freiwilligendienste sollten eine Hohlschuld, eine Bringschuld des Staates sein. Eine Bringschuld des Staates, der sagt, wir haben eine Fülle von Angeboten, und wir machen dir diese Angebote zunächst mal bekannt, wir machen sie dir vielleicht auch attraktiver, als sie im Moment sind, und dann steigst du darauf ein.
Also sehen Sie den Staat, wie Sie sagen, in der Bringschuld, sprich, er muss mehr Werbung machen? Ist das klassische Werbung auf der Straße oder sollte er auch in die Schulen gehen? Sollte es mehr Internetangebote geben? Wie sollen die...
Und mehr Geld wahrscheinlich.
Ja, Geld, ich glaube, darauf können wir uns alle einigen.
Das Erste ist, muss bekannter gemacht werden. Und Frankreich hat einen Tag im Jahr an den Schulen, wo alle Schüler und Schülerinnen darauf hingewiesen werden, was es gibt. Und zum Teil stellt der Lehrer das vor, zum Teil senden die Freiwilligendienste Botschafter in die Schulen, die erklären, was ist. Man könnte sogar an einen zweiten Tag denken, wo die Schüler und Schülerinnen die Gelegenheit haben, dort, wo es Freiwilligendienste gibt, einfach mal hineinzuschnuppern oder in der Kommune einen Tag lang irgendetwas freiwillig zu machen. Die Erfahrung zeigt, wer einmal etwas freiwillig gemacht hat, hat Spaß daran und meldet sich eher für weitere freiwilligen oder gesellschaftlichen Dienste. Also, das Erste ist die Information. Und das Zweite ist, die Freiwilligendienste müssen kompatibler sein mit den verschiedenen Lebensläufen. Im Moment passen sie eigentlich nur zwischen Abitur und Studium. Aber Leute, die andere schulische und Ausbildungsbiografien haben, ja, wann sollen die Raum für ein Jahr finden? Vielleicht fänden sie Raum für 3x4 Monate. Also deswegen werden Zeitmodelle gefordert. Und es wird auch über ein Reservistenmodell nachgedacht. Wenn man mal einen Freiwilligendienst geleistet hat, dann sollte man als Reservist mit dem, was man ja doch an Fähigkeiten erworben hat, irgendwie registriert werden. Und wenn es eine Katastrophe gibt, wie im Ahrtal, weiß man, an wen man sich zu wenden hat. Die Bereitschaft, in Katastrophen zu helfen, ist ja groß. Viele Freiwillige kamen und man wusste nicht, was sie können und wo sie herkommen und wie man sie einsetzen soll. Ein Reservistenmodell würde in solchen Situationen helfen. Und wo ich jetzt gerade beim Reden bin, das Dritte für den Ausbau der Freiwilligendienste, man müsste die anders bezahlen. Man müsste sie so bezahlen, wie man früher die Zivildienstleistungen bezahlt hat. Und ihnen die Fahrt zum Einsatz zahlen, warum sollen die das selber? Ist ja verrückt.
Ich glaube, ein Störgefühl, was junge Menschen oft haben, ist, dass sozusagen oft ältere Menschen, oft ungedient, ihnen die Zeit sozusagen rauben, jetzt im Nachhinein, wo es sie nicht mehr betrifft. Deswegen fordern einige junge Menschen, warum beteiligt man nicht fitte Rentner oder emeritierte Professoren auch an einer solchen, an einem solchen Gesellschaftsdienst? Also die könnten ja genauso, die haben oft genauso Zeit und es würde auch noch die Schere zwischen alt und jung wieder etwas kitten. Und warum beteiligt man nicht die älteren Gruppen, die noch dazu in der Lage sind, ebenfalls an einem solchen Dienst?
Also zum einen, wenn die Sache laufen würde, würde ja jeder Ältere, wenn es ein Pflichtjahr ist, als Junge sein Pflichtjahr absolviert haben und wenn er auch nur ein bisschen Engagement hat, als Junge sein Freiwilligenjahr absolviert haben. Also das ist ja
als Moment, Übergangsregelung vielleicht.
Ja, das ist im Moment haben wir eine Anomalie, ja. Weil was wir bis zur Abschaffung oder bis zur Aussetzung der Wehrpflicht hatten, war ja eigentlich dann das Modell. Und ich denke, es gibt viel Interesse bei Älteren an einem Freiwilligendienst. Und es ist ja das große Problem vieler Rentner oder Pensionisten, dass sie auf einmal in ein Loch fallen und überhaupt keine Ahnung mehr haben, was sie mit sich und ihrem Leben anfangen sollen. Und weil es vor allem Männer sind, sterben Männer früher als Frauen, weil sie aus diesem Loch nicht mehr rausfinden. Also wenn das Angebot in der Hinsicht geweitet würde, spricht überhaupt nichts dagegen. Ich denke, es für die Jungen auszubauen, was ja auch der Jugend der Jungen irgendwo Rechnung tragen muss, ist im Moment vordringlicher.
Und das trägt natürlich länger Früchte, wenn die schon als Gesellschaft zusammenwachsen, als wenn man schon gespalten gelebt hat und dann einen Dienst.
Und das dann irgendwie weitergeben an später an ihre eigenen Kinder. Ich habe auch etwas geleistet für das Gemeinwohl.
Der Freiwilligendienst, den Freiwilligendienst für Junge auszubauen, ist ja schon eine große Aufgabe. Ja. Wenn er auch noch für Alte ausgebaut würde, die Alten hätten bestimmt nichts dagegen. Es scheint mir eher die Frage der Ausbaukapazitäten zu sein.
Und vielleicht auch des Ausbauwillens, weil wir haben in der Vorbereitung auch gelesen, dass nach dem Urteil der Schuldenbremse die Bundesregierung in fast allen Bereichen sparen will, unter anderem auch bei den Freiwilligendiensten. Das wurde zumindest diskutiert, dass eben die eher eingestampft werden und nicht ausgebaut werden. Steht der teure Mehraufwand, den Ihr vorgeschlagenes Angebot beinhaltet, nicht im Gegensatz zum sparsamen Zeitgeist? Oder ist das ein Investment, das sich lohnt oder das sich lohnen muss?
Also ich denke, es würde sich lohnen. Und sogar wenn Sie sich überlegen, wo soll mehr ausgegeben werden, vielleicht wäre es sinnvoller, da mehr auszugeben, als unser soziales System weiter auszubauen. Das soziale System steht ja doch im internationalen Vergleich außergewöhnlich gut da. Und statt da weitere Wohltaten, wäre es für das Soziale bei uns, so denke ich, sinnvoller, wenn wir die Dienste ausbauen würden.
Würde dadurch dann nicht eher noch die Schere zwischen Arm und Reich noch weiter auseinanderfallen, wenn die sozialen Angebote des Staates weniger werden? Fällt man denn nicht weiter runter, wenn man darauf angewiesen ist?
Also das freiwillige Jahr gut ausgebaut, wenn es eben nicht mehr nur Abiturienten erreichen würde, sondern auch die Kinder von Hartz-Empfängern, würde eben auch dafür sorgen, dass die, die da mitmachen, nicht so aus der Gesellschaft fallen, wie ja heute viele in der jungen Generation aus der Gesellschaft fallen und dadurch erst eine Last für das soziale System werden.
Also ich finde grundsätzlich die Idee des Gesellschaftsjahres auch gut. Aber ich mache mir Sorgen, dass man sehr viel Geld jetzt in diese Idee investiert und diese ganzen Angebote ausbaut und dann aber trotzdem nur einen sehr geringen Teil erreicht, weil es eben, wie Sie sagen, am nächsten Tag aufstehen, ist dann eine andere Frage. Am Ende sich dann doch viele für den angenehmeren Weg entscheiden und der Benefit, den wir dadurch haben, nicht so ausschlaggebend ist, dass er unsere Gesellschaft als Ganze zusammenführt und wir dann aber sehr viel Geld daran investiert haben. Da fände ich es dann eben die Pflicht auch eigentlich konsequenter.
Also im Moment haben wir ja eine deutlich größere Nachfrage, als wir ein Angebot an Plätzen haben. Und wir haben eine deutlich größere Nachfrage dort, wo der Gesellschaftsdienst bekannt ist. Das ist vor allem in den Gymnasien und in der Abiturvorbereitung. Und in dem Moment, in dem wir auch andere Schulen besser erreichen, wird auch dort die Nachfrage größer werden. Also solange wir die Nachfrage nicht so geweckt haben, wie sie zu wecken ist, und nicht ein entsprechendes Angebot gemacht haben, habe ich die Angst, die Sie haben, dass da viel ausgebaut wird, aber dann kommt niemand, habe ich die nicht.
Also gekoppelt mit natürlich finanziellen Anreizen, weil der ideelle Anreiz allein reicht nicht, wie wir gerade sehen.
Aber selbst mit dem ideellen Anreiz im Moment. Mhm.
Ist das Angebot noch nicht da?
Ist das Angebot nicht hinreichend? Ja.
Also wir werden auf jeden Fall diese Entwicklung weiter gespannt verfolgen. Danke Ihnen sehr für Ihre Ausführungen dazu. Am Ende darf sich bei uns jeder Gast ein Lied wünschen. Und da wir jetzt nun einen Schriftsteller bei uns haben, der auch in Ihrem letzten Buch, haben Sie auch einige Male Musik in der Literatur verwendet. Sie haben Ihre Protagonisten Eric Clapton hören lassen, haben Sie Volkslieder singen lassen. Welche Wirkung wollen Sie mit Musik in Büchern erreichen bei Ihren Lesern? Oder wie?
Ein ganz anderes Thema.
Wie nutzen Sie die Musik in der Literatur? Wollen Sie, dass die Leser es hören? Oder?
Sind das Ihre persönlichen Favoriten?
Also in dem Roman Die Enkelin versucht der Großvater, die Enkelin über Musik zu erreichen. Oder genauer gesagt, er versucht ihr, die aus einem geistig engen rechten Milieu kommt, Welt zu eröffnen. Das macht er nicht, indem er sie zu indoktrinieren versucht, wäre, denke ich, auch töricht, sondern indem er ihr zeigt, es gibt eine Welt mit einem großen Reichtum, der du bisher noch gar nicht begegnet bist, und vielleicht gibt es das ja auch darüber hinaus, und der Einstieg ist Musik. Also Musik kann einem Welt eröffnen, wie einem Literatur Welt eröffnen kann. Und wenn meine Leser das mitnehmen, soll es mich freuen. Meine Leser wissen eigentlich schon, dass Literatur Welt eröffnet. Und wenn sie dann auch noch merken, dass Musik das auch kann, wahrscheinlich wissen sie das auch schon, ist es auch gut.
Sie machen sich keine tiefergehenden Gedanken zu dem bestimmten Lied, das Sie dann hören lassen, zum Beispiel in Ihrem neuen Roman?
Naja, doch, was ich denke, es könnte die Enkelin erreichen, beeindrucken, ihr gefallen. Deswegen geht der Großvater mit ihr eben dorthin.
Also es ist abgestimmt dann auch einfach Personen im Roman. Interessant. Ja.
Und in diesem Sinne haben Sie einen Musikwunsch auch in unserem Podcast frei, der vielleicht unseren Hörern Welten eröffnet. Welchen Liedwunsch haben Sie?
Also ich habe mir ja Randy Newman gewünscht, Short People, ein wunderbares Lied über Diskriminierung.
Ja, ich habe es auch viel gehört, seit Sie es uns mitgeteilt
haben. Ganz hintersinnig und provozierend.
Ja, provoziert ist das richtige Wort.
Wir wünschen den Hörern damit viel Spaß und danken Ihnen sehr für die Teilnahme an unserem Podcast. Es hat großen Spaß gemacht.
Vielen Dank, mir hat es auch Spaß gemacht. Sehr und schön. Ihnen alles Gute mit Ihrem Podcast.
Danke sehr.
Danke sehr.
They got little noses.
Kaffee und Fluchen, ein Podcast von Studopolis.